NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Nicole Ahles. Der Herbst der Entscheidungen steht an, so sagt es die FDP-Parteiführung. Doch die Zahlen zeigen weiter einen Abwärtstrend. Im Juni kam die FDP mit 5,2% bei der Europawahl noch glimpflich davon. Die Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg allerdings waren gelinde gesagt ernüchternd. Und im Moment liegt die FDP im ARD-Deutschland-Trend bei 3%. Keine gute Ausgangsposition ein Jahr vor der Bundestagswahl. In Hildesheim trifft sich heute und morgen die Jugend der Partei zum Bundeskongress. Und ich habe mit Nadine Zayer, der Vorsitzenden der Jungen Liberalen in Niedersachsen, gesprochen und sie gefragt, wie unzufrieden sind die Jungen Liberalen mit ihrer Parteiführung?
Ja, ich würde nicht von einer Unzufriedenheit bei den Jungen Liberalen sprechen, vor allem nicht in Niedersachsen. Wir sind in Niedersachsen ein sehr optimistischer Verband, der nicht nur die schlechten Seiten sieht, sondern vor allem optimistisch nach vorne guckt und sich fragt, wo gibt es eigentlich Bedarf, den wir hier noch ändern können und wie viel Spielraum haben wir noch in dieser Ampel, um gute und liberale Politik für Deutschland und für Niedersachsen zu machen. Und das ist das, was uns anheizt, die letzten Monate dieser Bundesregierung bis zum September noch so effizient und so produktiv wie möglich zu nutzen, sodass ich sagen würde, eine Unzufriedenheit im Allgemeinen gibt es nicht, nur einen starken Tatendrang.
Und welche Taten müssen denn jetzt folgen, damit es wieder einen Aufwärtstrend bei der FDP gibt?
Die Themen, die uns beschäftigen, die liegen auf der Hand und die ruft uns die Gesellschaft zu. Wir müssen darüber sprechen, wie wir in Niedersachsen und in Deutschland wieder ein Wirtschaftswachstum erzeugen können. Wir müssen über Migration sprechen, wir müssen aber auch über einen generationengerechten Haushalt sprechen. Und dazu gehört für uns, für die jungen Liberalen, auch definitiv die Rentenpolitik dazu. Das heißt, wir haben drei Bereiche, mindestens drei Bereiche, die vor uns liegen und wo wir sagen, da muss nicht nur ein Herbst der Entscheidung angekündigt werden, sondern da müssen jetzt Entscheidungen folgen.
Ein großes Thema ist ja, Sie haben es eben schon angesprochen, das Rentenpaket. Das wird ja in der Ampel seit langem verhandelt. Sollte es kommen, würden wohl die Rentenbeiträge steigen. Das ist ja für Sie eigentlich ein No-Go. Ihr Parteichef und Finanzminister Lindner, der hat aber schon zugestimmt.
Ja, also das ganze Thema Rente ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr komplex ist. Wir müssen uns jetzt als FDP und als Ampel auf 16 Jahre Stillstand reagieren und auf 16 Jahre, in denen viel zu wenig für die Rente getan worden ist, reagieren. Für uns ist klar, die Aktienrente muss kommen, sie muss stark ausgeweitet werden. Das Altersvorsorgedepot, was von den Lindner vorgeschlagen worden ist, ist längst überfällig. Ich glaube, es ist jetzt an der Hand, vor allem haushaltspolitisch Entscheidungen zu treffen, die sagen, wir priorisieren genau diese Themen, damit wir da verbessern können und damit wir da nochmal nachlegen können. Weil so wie das jetzt ist, kann es einfach nicht weitergehen. Und wenn Hubertus Heil mir sagt, die Rente sei sicher, möchte ich auch, dass er es mir erklärt, wie es garantiert sein kann, dass für meine Generation und für die nachfolgenden Generationen die Rente tatsächlich sicher ist.
Sie sagen, Sie blicken optimistisch in die Zukunft, aber was würden Sie sich konkret wünschen, was angefasst werden muss? Denn bislang funktioniert es ja nicht. Die FDP kommt ja nicht mit positiven Impulsen bei der Bevölkerung an, sonst wären die Zahlen ja andere.
Ja, ich glaube, es kommt nicht nur darauf an, dass die FDP mit positiven Impulsen in der Bevölkerung gut ankommt, sondern dass die FDP positive Impulse setzt, um die Lebensrealitäten der Menschen konkret zu verbessern. Und da stelle ich mir eine krasse Entbürokratisierung im gesamten wirtschaftlichen Bereich vor. Es kann nicht sein, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die verändern wollen, die machen wollen, an den Schreibtisch geklebt werden, damit sie Berichtspflichten von Ursula von der Leyen erfüllen. Es kann nicht sein, dass Deutschland oder das Hochsteuerland darüber nachdenkt, weiter Steuern erhöhen zu wollen, um ein völlig aufgeblähten Haushalt noch weiter aufzublähen. Das heißt, konkret kann ich mir zum Beispiel vorstellen zu sagen, wir gehen konkret an die Arbeitszeiten ran. Wir belohnen Mehrarbeit, wir flexibilisieren das Renteneintrittsalter. Wir sprechen über die Kapitalertragssteuer, wir sprechen über höhere Grundfreibeträge. Wir sprechen aber auch darüber, wie wir mit einer guten Migrationspolitik schlaue Köpfe nach Deutschland ziehen, die hier den demografischen Wandel bekämpfen können, die mit uns an Technologien und Innovationen arbeiten können, damit all diese Stärken, die Deutschland hat, weiter ausgebaut werden und unsere Schwächen ausgeglichen werden, mit sinnvoller, mit liberaler Politik. Dabei aber nicht zu vergessen, dass die FDP der kleinste Koalitionspartner an der Ampel ist und wir auch da nur beschränkten Spielraum haben.
Sagt Nadine Zayer, die Vorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen. Der Fund von 26 toten Robben um Rügen gibt weiter Rätsel auf. Die Untersuchungen der Tiere sind noch nicht abgeschlossen. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelschutz und Fischerei geht aber davon aus, dass die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einer Reuse verendet sind. Martina Radke berichtet.
5 Tiere wurden bei der Kontrolle einer Reuse bei Tiso gefunden. Sie lagen nahe der Reuse auf dem Grund der Ostsee und waren nach Einschätzung der Experten des Meeresmuseums erst kurz zuvor gestorben. Die Robbenexpertin Judith Denkinger hält es für wahrscheinlich, dass die Meeressäuger ertrunken sind und durch eine Barriere am Aufsteigen gehindert wurden. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei erklärte, dass bei der Untersuchung der Reuse keine Manipulationen festgestellt wurden. Die Ergebnisse der Gewebeuntersuchung werden frühestens Mitte kommender Woche erwartet. Eine Infektionskrankheit wie Vogelgrippe und Staupe können die Fachleute bereits ausschließen.
Martina Radke berichtete.
NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen.
Regelmäßig Sport machen, für viele der perfekte Ausgleich, für andere ein täglicher Kampf, sich aufzuraffen. Eine Befragung der Techniker Krankenkasse zeigt, mehr als die Hälfte der über 18-Jährigen macht regelmäßig Sport. 2/3 der Deutschen kommen demnach auf mindestens eine halbe Stunde Bewegung pro Tag. Alle anderen vom Sofa hochkriegen. Das will die Fitkick-Liga. Eine etwas andere Fußballliga, die, wissenschaftlich belegt, gesünder macht. Fritzi Blömer hat für uns das Training auf dem Fußballplatz vom SV Beveren im Landkreis Cloppenburg besucht.
Oh! 16 Männer und 2 Frauen sind heute beim Training dabei. Sie dribbeln, schwitzen und lachen miteinander. Das abgesteckte Spielfeld ist deutlich kleiner, als man das vom normalen Fußball kennt. Und es gibt weitere Besonderheiten, erklärt Trainer Jörg-Uwe Klütz.
Normalerweise spielt man ja beim Fußball auf 2 Tore. Wir spielen auf 4 Tore, wo es eben möglichst körperlos bleibt. Das ist nicht immer möglich, aber es ist ohne Grätschen, ohne hohe Bälle spielen und das klappt auch ganz gut.
In der Fitkick-Liga steht nicht der sportliche Wettkampf im Fokus, sondern die Gesundheit. Sport minimiert Risikofaktoren, was zum Beispiel Herzerkrankungen angeht. Aber das Wissen allein reicht bei vielen nicht aus, um den inneren Schweinehund zu überwinden, meint Projektleiter Bastian Schrader.
Wir wollten eine Möglichkeit finden, wie wir Menschen wieder in körperliche Aktivität bringen. Und zwar mit Spaß, weil Spaß ist aus unserer Sicht der größte Hebel, dass die Leute auch dranbleiben.
Gemeinsam mit Sportwissenschaftlern und Pädagogen hat der angehende Kardiologe das Training angepasst. Es beinhaltet meistens 3 Teile. Zuerst ein ausgedehntes Aufwärmen, ein paar Runden um den Platz, gutes Dehnen. Dann wird an der Koordination gefeilt, Konzentration und körperliche Fitness, Richtungswechsel, schnelle Pässe. Am Ende dann das Trainingsspiel. Zwischendurch gibt es Trinkpausen, aber nur kurz.
Okay, kommt wieder her, bitte. Die grüne Gruppe teilt sich gleichmäßig auf. Wir brauchen nur je Gruppe ein Ball.
Die Fitkick-Liga ist aus einem Forschungsprojekt von Uniklinik und Universität Oldenburg hervorgegangen. Dass das Konzept funktioniert, das ist bereits durch 2 Studien erwiesen. In der ersten haben Bluthochdruckpatienten, in der zweiten Herzkranke am Training teilgenommen. Projektleiter Schrader.
Die Teilnehmer haben 75 Minuten in der Woche trainiert, also über ein Jahr. Und das war auch eins der starken Ergebnisse, dass sozusagen einmal die Woche Training ausgereicht hat für diese überragenden Effekte auf die Gesundheit.
Der Blutdruck ging runter, ebenso das Gewicht. Auch Stress und Depressionen ließen nach. Einige Teilnehmer konnten durch das Training sogar weniger Medikamente nehmen.
Was?
Rudi, das war nicht gut, Rudi.
Alter, Geschlecht und Vorerfahrung spielen im Training keine Rolle. Georg ist mit seinen 70 Jahren der Älteste, hat noch nie vorher Fußball gespielt. Er ist vom Gesundheitsfußball überzeugt und sein Hausarzt auch, sagt er.
Er ist begeistert. Der sagt, weitermachen. Auf jeden Fall. Ich sage, oh, ich werde 70, dann muss man langsam mal nix, runter vom Sofa, weitermachen.
Sarah, eine der Jüngeren im Team, will nach der Schwangerschaft wieder fitter werden.
Das ist eine schöne Abwechslung zum Alltag, zum Mama-Sein. Und es macht Spaß, auch wenn wir nur 2 Frauen sind.
Der Spaß steht zwar ganz vorne bei der Fitkick-Liga, aber ein bisschen Ansporn gibt es auch. Der kommt über die Fitnessuhren, die alle nicht nur beim Training tragen. Wer seine Parameter verbessert und auch im Alltag in Bewegung bleibt, der sammelt Punkte fürs Team. Am Ende der Saison steht dann das Team oben in der Tabelle, das gesundheitlich die größten Sprünge hingelegt hat. Momentan trainieren rund 300 Menschen in 20 Teams. Sportvereine und Firmen nutzen das Angebot, das jedem offen stehen soll. Trainer können sich digital ausbilden lassen. In einer App gibt es Hilfe bei den Trainingsplänen. Der angehende Kardiologe Schrader hofft auf langfristige Erfolge, die sich dann auch in seinem Arbeitsalltag im Krankenhaus bemerkbar machen könnten.
Das Schöne ist ja, wenn wir sozusagen verhindern können, dass wir im Krankenhaus Arbeit haben, dadurch, dass die Leute Fußball spielen, das ist doch ein tolles Ziel eigentlich.
Fitkick-Liga-Trainer Bastian Schrader zu den Vorteilen dieses Konzepts. Der Film Barbie hat im vergangenen Jahr die Menschen in Massen in die Kinos gelockt und war international der kommerziell erfolgreichste Film des Jahres. Jetzt hat die Barbie-Puppe auch den Weg auf die Theaterbühne gefunden. Am Hamburger Thalia Theater hatte gestern Abend Barbie – Ein Puppenheim von Emre Akal Premiere. Ein Abend frei nach Ibsens Nora oder ein Puppenheim. Katja Wiese berichtet.
Ein Traum, ein Albtraum, ein Trip, etwas Dada, hat Emre Akal seinen Text überschrieben. Alles liefert dieser Abend.
Bunt, schrill,
rasant.
Ja.
Habe ich so noch nicht gesehen im Theater. Eine sehr besondere Spielform.
Die Figuren sehen zunächst so aus, als seien sie frisch aus einem Animationsfilm oder einem Computerspiel geschlüpft. Auf dem Kopf Perücken mit eingefrorenen Frisuren, dazu Kleidung, die keine Falten wirft. Wie Plastik steht sie ab. Die Welt ist rosa und natürlich trägt auch Barbie rosa und hat und kann alles. Sie ist Politikerin, Ärztin, Bankdirektorin, Pilotin.
Sauer, sauer, hört ihr mich? Hier oben flieg ich.
Doch schnell zerplatzt diese Puppentraumwelt. Im zweiten Teil landen wir in einer Art Nora, allerdings mit Barbie-Personal. Barbie, jetzt mit langem Blondhaar, ist Hausfrau, ganz im Dienste ihres Mannes Helmi. Bei Ibsen heißt er Helmer. Für ihn hat sie einst ohne sein Wissen ein Darlehen aufgenommen, auf dem Schuldschein eine Unterschrift gefälscht.
Ich habe mir Geld geliehen, ich zahle es zurück. Ich bin eine erwachsene Frau, ich kann mir mit Geld leihen und entscheiden und zählen.
Helmi sieht das anders. Außerdem droht der Betrug aufzufliegen. Kroggy versucht, Barbie zu erpressen. Das Publikum ist nah dabei, schaut direkt hinein in das Puppenhaus, für dessen weiße Wände das Künstlerduo Mehmet und Kasim 3D-Videoprojektionen entworfen hat. Herd, Spüle, Dauerregen vor dem Fenster. Doch nichts ist hier echt. Auch nicht die gigantischen Grillwürste oder der Kaffee in den Tassen, obgleich eifrig geschlürft wird. Ab und zu reißt der Film. Alles wird schwarz und die Figuren geraten ins Trudeln, in hektische, unkontrollierte Bewegungen.
Fantastisch, diese Mischung aus Tanz und Videoinstallation und alles, ja, ganz großartig.
Krasse Bühne.
Ja, das hatte so was Surreales für mich irgendwie.
Emre Akal spielt klug mit den verschiedenen Kunstformen und schafft mit seinem Team einen eigenwilligen, manchmal durchgeknallten, mitreißenden Abend. In der Grundstruktur bleibt er erstaunlich dicht bei Ibsen. Irgendwann teilt Barbie ihrem Mann jedenfalls mit.
Hör endlich auf mit Barbie zu nennen, Nora. Ich heiße Nora.
Und dann folgt noch eine letzte Wolte. Nora und Helmer sind plötzlich Menschen von heute. Ein Paar, das sich nach langer Ehekrise trennt. Sie geht und nimmt die Kinder mit.
Wie die Kinder? Du kannst sie nicht mitnehmen, die gehören mir. Und leisten kannst du es überhaupt nicht.
Doch, eigentlich schon.
Ach ja, seit wann? Ach komm, kommst schon wieder.
Weißt du,
tob dich einmal aus und dann kommst du einfach wieder. Weißt du, gönnt euch mal. Kurze Auszeit und ist gut. Ich akzeptiere es auch so.
Ich fand die Message dahinter halt schön, wie so irgendwie die Rolle der Frau über die Teile beschrieben wurde und wie man halt dann auch irgendwie diese Zukunftsperspektive gut gesehen hat, also wie es jetzt halt gerade in der Gegenwart ist ein bisschen.
Letztendlich sind wir wirklich so im Alltag angekommen, was wir Frauen irgendwie auch wirklich gut kennen.
Viktoria Trautmannsdorf glänzt als Barbie-Puppe, als Nora. Gleichzeitig ist Barbie ein Puppenheim, ein toller Ensembleabend. Der lange Nachhalt.
Da kommt irgendwie noch was, merke ich so. Das ist irgendwie noch was, das arbeitet nach, glaube ich. Aber das finde ich auch gut, wenn ein Theaterabend nacharbeitet.
Barbie, ein Puppenheim im Thalia Theater in Hamburg. Katja Weise war dabei.